Entscheidungen im Leben. Jeder von uns macht jeden Tag mehrere Entscheidungen. Große Entscheidungen, kleine Entscheidungen. Und wie oft machen wir Entscheidungen und haben gar keine Ahnung, was es für Bedeutung sein wird, was wir die Entscheidung gefallen ist. Vor ein paar Jahren habe ich, ich mache nicht viel auf Facebook, aber habe einen Post gesehen, dass jemand mich, mein Name gepostet hat mit einer Nachricht. Na okay, soll ich gucken, was sie geschrieben haben? Und es war jemand, den ich seit Jahren, viele Jahre nicht gesehen hatte. Ja, mindestens ein Jahrzehnte. Und er hat was geschrieben zu einem, wir waren unterwegs im Reisedienst, bevor wir nach Deutschland kamen, und dass ich mal mit ihm Stimmunterricht gemacht hatte. Es war spontan, weil wir unterwegs waren. Ich habe bemerkt, dass er gern singt, und habe Stimmunterricht mit ihm gemacht. Hatte gar keine Ahnung, habe vergessen. Und er hat sich dafür bedankt, dass er sein Leben geändert hat und dass er immer noch daran denkt. Nun, ich sage das nicht, was von mir groß sagt. Es war so eine kleine Sache. Ich habe es nebenbei gemacht. Weiß nicht, wie meine Absichten waren. Vielleicht waren sie nicht richtig. Keine Ahnung. Aber wisst ihr was? Diese kleine Entscheidung hat für ihn an ein oder andere Punkt die Weichen gestellt. Und er ist jetzt Pastor einer unserer unterstützenden Gemeinden in Georgia. Wir wissen nie, was Entscheidungen, die wir fallen, die wir machen, für Auswirkungen haben werden. Und wie Gott uns gebrauchen kann, große und kleine Sachen. Manchmal schauen wir krampfhaft, dass wir was Großartiges für den Herrn machen, und das wird zu nichts. Und dann im normalen Alltag, in unserer Treue, tut Gott was, und im Nachhinein denken, das war nur Gott. Aber wir haben nur ihm gefolgt. In unserer Stelle heute möchten wir Gottes Führung betrachten. Gottes Führung im Leben von Paulus. Und selbst Paulus als Apostel wollten wir sehen, dass es wir genau damit identifizieren können, dass Gott uns führt und leitet in unserem Leben. Am Anfang von Kapitel 15, das Thema letzte Woche war die Apostelkonzil in Jerusalem. Ein sehr wichtiger Punkt im Leben der Gemeinde Jesu, wo die Weichen gestellt wurden, wo die klare apostolische Lehre klar gemacht wurde. Und zwar bis jetzt profitieren wir davon. Da gab es Irrlehre, dass Beschneidung wichtig war, um gerettet zu sein. Und wir nehmen das als selbstverständlich. Aber es ist, weil das so klar gemacht wurde vor 2000 Jahren, dass wir gar nicht mehr über das Thema mehr groß diskutieren. Der Geist davon ist immer noch mit Gesetzlichkeit klar, dass wir nach der Werke schauen. Aber wir sehen, wie Gott so sorgfältig seine Gemeinde beschützt hat und auch wie wichtig die Gemeinde ist, damit gesunde Lehre bewahrt wird. Paulus sagt in 1. Timotheus, glaube ich, 1. Timotheus, dass die Gemeinde die Säule und Grund, oder so Säule und Grund ungefähr, Säule und Grund der Wahrheit ist. Und es ist so wie eine große Säule, die oben drauf steht, Wahrheit. Und das ist, wo die Gemeinde anvertraut wurde, die gesunde Lehre zu behalten und zu bewahren. Und deswegen brauchen wir, jeden von uns, Gemeinde. Deswegen braucht die nächste Generation treuen Gemeinden, dass die biblische Wahrheit klar bleibt, treu bleibt und eng an Jesus und seine Absichten bleibt. So schnell verlaufen wir, jeden von uns und auch Gemeinden. Und die Gemeinde muss dranbleiben und stark bleiben. Die haben das fest entschieden und haben auch nur, dass natürlich, dass Beschneidung nicht nötig war für die Nichtjuden, um gläubig zu sein, um gerettet zu sein. Die haben Beschneidung nicht verboten, nicht verbannt. Im Gegenteil, die Juden haben das weitergemacht. Und auch in unserer Stelle heute hat Paulus das selber gemacht, aber mit jemandem gemacht, aber das war nicht, um gerettet zu sein, sondern weil er Jude ist. Nur diese Punkte, die wichtig war für die Einheit der Gemeinde, dass sie sich enthalten sollte, Vers 20, von der Verunreinigung der Götzen, von der Unzucht, von Ersticktem und vom Blut. Und ich kam schon eine Rückmeldung letzte Woche, ja, es kommt ja ein Kompromiss vor. Aber wir müssen klar verstehen, es ist hier kein Kompromiss, es ist auch keine Last auf die Geschwister bringen. Wenn du überlegst, das mosaische Gesetz, und es war nicht nur Beschneidung, sondern das ganze mosaische Gesetz, war wohl diesem falschen Lehrer auf den Menschen zwingen. 613 Gesetze gibt es. Und das ist hier in einer Entscheidung klar gemacht, sie müssen diesen 613 Gesetze nicht folgen, um gerettet zu sein. Das bedeutet nicht, dass Gott keinen Anspruch über meinem Leben hat. Im Gegenteil, wenn ich Jesus als Herrn annehme, ist er meinem Herrn und er bestimmt mein Leben. Und ich sage freiwillig, Herr, du bestimmst mein Leben. Und wir haben ein ganzes Buch, wenn nicht nur, aber das ganze Neue Testament, die auch volle Befehle sind. Weil Gott uns den klaren Weg zeigt. Aber diese Befehle sind nicht da, aus Heilsnotwendig, sondern weil er der Herr ist, weil wir dazu lassen. Einziger Befehl ist, glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Den Glauben allein, dass wir an ihm allein als Herrn und Heiland glauben. Warum diese vier Regeln? Sie haben alle vier eigentlich mit dem Götzen und heidnische Kultur zu tun. Und wenn du überlegst, dass dir auf einmal das ganze Gesetz aufgehoben wird, dass die Nicht-Juden das nicht darauf pochen und jetzt gehen in die andere Richtung und sagen, ja, dann kann ich meinen Götzendienst ein bisschen hier nebenbei machen. Ich kann, und das auch ganz ehrlich, auch mit dem, es ist wohl möglich, dass mit dem Erstickten und vom Blut essen war, nicht nur wegen des Gesetzes vom Alten Testament, weil das steht nicht im Alten Testament, in diesem Form, meine ich, in dieser Formulierung, doch in dem Gesetz, aber nicht in dieser Formulierung, vom Erstickten und vom Blut verzichten. Aber das ist auch mit dem heidnischen Kultus auch zu tun hatte und Unzucht dazu. Wir möchten auch sagen, wie ich letzte Woche gesagt habe, nur zu erwähnen, dass Blut auf Blut verzichten war nicht nur ein mosaisches Gesetz, sondern auch war vor mosaisches Gesetz bei Noah schon verboten. Das wollte ich nur klären, weil es gab schon ein bisschen Gedanken dazu, wie steht das so, dass wir klar verstehen. Es ging hier auch um die letzte Linie, um die Einheit der Gemeinde, Juden und Nichtjuden gemeinsam in der Gemeinde, und dass sie eine Rücksicht aufeinander nehmen und in der Einheit bleiben. Nun, das ist wichtig auch für unsere Stelle heute, weil Paulus wird jetzt diese Nachricht weitergeben, diesen Brief, das klar darstellt, wie die gesunde Lehre ist, und er wird das weitergeben an anderen Gemeinden, nicht nur in Antiochien, sondern jetzt in anderen Gemeinden, die gegründet wurden. Das sagt er in Kapitel 16, dass er die Städte durchzogen, teilt sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. So sehen wir, es war keine Momentaufnahme, sondern wichtig für allen Gemeinden, Bescheid zu wissen, wie das anzuwenden ist mit dem mosaischen Gesetz. Jetzt ist das Thema Führung. Wie führt dem Herrn? Und wie wichtig ist es, dass sie Paulus von Herrn führen lässt. Unser Hauptsatz heute ist, Gott wird immer bereit sein, ist immer bereit, uns als seine Kinder nach seinem Willen zu führen. Wir müssen nur bereit sein, zu folgen. Gott ist immer bereit, uns als seine Kinder nach seinem Willen zu führen. Es ging um Gottes Willen. Und dass er möchte uns führen, wir müssen nur bereit sein, zu folgen. Paulus und Barnabas waren bereit jetzt, die waren in Antiochien, haben gelehrt und verkündigt, gemeinsam mit anderen Brüdern in der Gemeinde. Das lief gut, sie sind begeistert. Und jetzt sagt Paulus, ja, ich möchte die Gemeinden besuchen, wo wir vorher waren. Zu stärken, schauen, wie es ihnen geht. Er macht sich vielleicht Sorgen, wie gehen Sie mit dem Gesetz um, wie gehen Sie mit den Sachen, wie die es gerade besprochen hat, diskutiert hatten in, früher in dem Kapitel. Und er wollte dann hin mit Barnabas, weil die letztes Mal miteinander unterwegs waren. Und er sagt, lass uns nun zurückkehren. Barnabas wollte aber seinen Vetter Johannes Markus mitbringen. Jetzt kommt der erste Punkt. Gott führt erstmals durch Konflikte und Versagen. Wir haben in Kapitel 13 schon gesehen, Johannes Markus hat versagt und ist abgewichen von dem Missionsteam. Und aus dem Grund, Paulus wollte ihn nicht mitbringen. Er sagt, das war so sicher eine Enttäuschung und wir können uns nicht auf ihn verlassen, er ist nicht vertrauenswürdig. Er soll nicht mitgehen. Barnabas, der diesen klaren Bezug zu Johannes Markus hatte, wollte ihn doch mitnehmen. Und so entstand ein Streit. Nun, der Streit ging nicht um fleischliche Sachen oder Sünde, sondern es ging um Meinungsverschiedenheit. Eine wollte Johannes Markus mitnehmen, die andere nicht. Was sagt die Bibel? Es sagt nicht. Paulus war schon klar, das ist nicht gut. Barnabas war eher barmherzig. Welcher hat recht gehabt? Und da geht die Diskussion mit uns los. Wer hat recht? Nun, wir können sagen, in der Stelle ab Vers 40, der Hinweis ist, dass die Gemeinde in Antiochien zu Paulus stand, weil er sagte, von den Brüdern der Gnade Gottes wurden sie befohlen, als er gegangen ist. Aber das wird nirgendwo in der Bibel klar dargestellt. Wir wissen aber später, Paulus hat selber gesagt, Johannes Markus ist mir nützlich. So, im Nachhinein, vielleicht hat Barnabas doch recht gehabt. Aber das bleibt ihr offen. Hauptsache ist, Gott führt durch diesen Konflikt und das Versagen. Durch den Streit. Es war schon heftig. Es gab eine Erbitterung zwischen den beiden. Aber Gott hat was gewirkt. Und zwar, dass jetzt ist nicht nur ein Missionsteam, sondern daraus sind zwei entstanden. Barnabas nahm Johannes Markus, Paulus nahm Silas, kurz für Silvanus, mit ihm. Jetzt gibt es zwei Teams. So wirkt der Herr. So ist der erste Punkt, Gott führt durch Konflikte und Versagen. Man sieht die zwei Teams. Eine ist nach Zypern gegangen, daraus stammt Barnabas und Markus. Und das heißt, es liegt denen schon nahe, dass sie dann Zypern wieder besuchen und die Gemeinden dort, die Geschwister dort, Paulus und Silas gingen umherum in der Richtung, Richtung Cilicien und Kleinasien. Gott führt durch Konflikte, auch durch Versagen. Gott führt auch durch neuen Mitarbeitern. In Kapitel 16, 1 bis 5, ist Hauptthema hier, dass es ein neuer Mitarbeiter hier ins Boot ist, und zwar Timotheus. Dieser Timotheus kam aus Lystra und Derbe von der Gegend, und Timotheus war, seine Mutter ist höchstwahrscheinlich durch Paulus bei der ersten Missionsreise zum Glauben gekommen. Und 2. Timotheus 1, Vers 5 sagt, dass Lois und seine Mutter Eunike, die Großmutter Lois und seine Mutter Eunike waren gläubig. Das heißt, höchstwahrscheinlich durch Paulus bekehrt. Auch Timotheus ist durch Paulus höchstwahrscheinlich bekehrt. Und jetzt begegnet Paulus ihm in der Gemeinde. Nun, wir sehen hier, neue Mitarbeiter sind auch, wie Gott führt und leitet. Timotheus hat ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra. Das war wichtig. Es ist nicht nur jemand, der ist bereit zu dienen, dann geht er mit, sondern er hat ein gutes Zeugnis gehabt. Er war bekannt, ein gutes Vorbild, war treu für den Herrn und der Herr hat ihn gebraucht. Es ist wichtig, im Missionsdienst, dass die Gemeinde Jesu dahinter steht. Wenn jemand sagt, Herr, ja, ich will Missionar sein, aber die Gemeinde nicht dahinter stehen kann, dann wird es schwer sein. Die Gemeinde, selbst Paulus und Barnabas, waren von einer Gemeinde ausgesandt. Paulus, ein Apostel, und denkt, ja, kann machen, was er will. Selbst er ist von der Gemeinde ausgesandt und ging zurück zu seiner Gemeinde, um immer wieder zu berichten, was er getan hat. Das ist ein Schutz für ihn und eine Stärkung für ihn, dass sie hinter ihm stehen. Auch wichtig zu merken, dass wenn jemand in Dienst sein möchte für den Herrn, ist es wichtig, treu zu sein, wo man ist. In den kleinen Sachen, in dem Alltag. Timotheus war nicht nur ein treuer Diener auf dem Missionsfeld, er war treu im Dienst zu Hause, in seiner Heimatgemeinde. Und von dem her wurde er dann Vertrauen geschenkt, mit Paulus auf die Missionsreise auch zu gehen. Selbst als Missionar wäre es nicht leicht. Und das ist, wo Paulus auch ihm, weil er Jude war, sein Vater war Grieche, seine Mutter war Jude, hat ihm, als sie ihn auszog, nahm ihn und beschnitt ihn um den Judenwillen, damit es kein Anstoß sein wird. Timotheus war bereit, diesem Anstoß aufzuräumen, weil er Jude war, um das klar Verhältnis zu machen. So, wir sehen, Gott führt. Er führt durch Konflikte, er führt durch neue Mitarbeiter. Und er führt auch durch Hindernisse. Gott führt durch Hindernisse. Man denkt, Führung ist immer mit offener Tür. Aber Gott führt auch durch Hindernisse. Sie zogen weiter. Hier ist dann ungefähr seine Reise. Aber ich habe ein bisschen Animation, dass man ein bisschen vorstellen kann, wo sie waren. Lystra, dort war Timotheus aufgewachsen, da war seine Gemeinde. Übrigens, Lystra ist bekannt, weil da ist der Ort, wo Paulus gesteinigt wurde. Das stellt dir vor, all das Leid, was er durchgemacht hat in Lystra, hat er sicher noch Schmerzen vielleicht von der Steinigung. Sie dachten, er war tot. Also wir sprechen von, aus der Stadt rausgezogen, auf dem Müllhaufen gelegen, als Tote, und ist wieder aufgestanden und ist weitergegangen. Das war vielleicht ein paar Jahre her. Aber in diesem Leitsituation, durch diese Leitsituation, ist ein treuer Mitarbeiter entstanden, Timotheus. Stell dir vor, Paulus hätte sagen können, Mensch, ich wünsche mir, dass ich nie nach Lystra gegangen wäre. Das war das schlimmste Ereignis. Aber schau, was Gott durch Leid getan hat. Einer hat geschrieben, dass seit Golgatha hat das Christentum Mühsal und Versagen in Heiligkeit und Ehre für Gott verwandelt. Mühsal, Versagen, Leid. Selbst der Herr Jesus ist gelitten, damit er viele Söhne zu ihm gewinnen konnte. Und so Paulus auch. Gott führt aber durch Hindernisse. So hat er hier Timotheus geholt. Eigentlich sind sie jetzt im Tritt. Timotheus, Paulus und Silas. Aber hier sind nur drei davon. Aber wenn man überlegt, wie sie von Lystra weiter, sie wollten hier Richtung Asien gehen. So sind sie in Phrygien verreist und wollten hier nach Asien. Aber schau, was passiert ist. Gott hat verhindert. Es war ein Stoppschild. Gott sagt nein. Gott sagt, nein, das wird nicht euren Ort sein. Dann sind sie weiter nördlich verreist, und zwar Richtung Bithynien. Bithynien ist im Norden, ist in diesem Bereich. Wir wissen nicht genau diese Region, aber es war eine ganze Region, es war kein Staat an sich. Aber selbst dort hat der Herr nein gesagt. Ein Stoppschild. Und wenn man überlegt, also, ich war ein bisschen neugierig. Okay, was für Verhältnisse sind hier für Strecken? Und ich habe mein Bestes getan. Also, wir wissen, wie gesagt, nicht genau, wo diese Orte waren. Es sind Regionen, nicht Städte, die bekannt sind. Aber wir können gut schätzen, ordentlich, konservativ gesagt, bis 320 Kilometer nach Phrygien. Und dann sagt Gott nein. Und dann 240 Kilometer nördlich nach Bithynien und Gott sagt nein. Wir sprechen hier von wie viele Kilometer? 560 Kilometer zum Fuß und mit Lasttier. Was würdest du denken, wenn du 300 Kilometer gefahren wärst und dann sagt Gott sagt nein, das ist nicht für dich. Würde Silvanus, Silas, Paulus sagen, Mensch, warum? Du hast hier versagt. Du hast was Dummes gemacht, dass wir hier umsonst 300 Kilometer gefahren sind, gelaufen sind. Und dann nördlich, wir gehen in der Richtung. Gott sagt nein. Okay, Paulus, du machst hier was Falsches. Okay? Du lebst in Sünde, du sollst dein Leben was klären, weil das geht nicht. Aber sie waren mitten in Gottes Wille. Wir sehen hier, diese Männer waren für den Herrn unterwegs. Sie waren in Bewegung und Gott hat einfach gesagt, nein, hier sollte nicht hin. Hat Gott aufgehört zu führen? Ist er wirklich treu? Wir würden denken, ah, dann haben wir was Falsches gemacht. Aber manchmal sind Gottes Wege auch durch Hindernisse. Sie sind aber weiter in Bewegung. Sie haben nicht aufgegeben. Sie gingen jetzt nördlich und zwar bis zum Ufer jetzt nach Troas. Es ist nur 6 Kilometer weg von der alten Stadt Troja, die wir alle kennen. Aber jetzt sind sie an der Ufer, ohne Führung. Sie sind aber für den Herrn unterwegs und predigen den Herrn, wo auch immer sie sind. Gott hat durch diese Verhindernisse gewirkt. Paulus konnte trotzdem sagen, wie in Philipper 1, Vers 12, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände, mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Selbst die Umstände, wenn sie schwer sind, solange das Evangelium gepredigt wird dadurch. Und das ist der Fall gewesen. 2. Korinther 4, Vers 8. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Er blieb ermutigt und treu zu dem Herrn in der Entmutigung, in der Zeit, wo das schwer war. Auch wo Verhindernisse vorkommen. Manchmal ist Gottes Zeitpunkt anders als unsere. Wir wollen was schneller haben. Und dass es was wird, er sagt, nein, bleib treu. Er bringt Hindernisse, damit wir andere Wege finden. Aber er bleibt treu. Sprüche 3, Vers 5 sagt er, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und, wo steht nicht der Stelle, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinem Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Vertraue auf ihn, er ebnet deine Faden. Sprüche 16, Vers 3, befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Manchmal wissen wir nur den nächsten Schritt. Und so ist Paulus, sind Paulus und Silas und Barnabas Timotheus in verschiedene Richtungen gegangen. Nach Asien, selbstverständlich, wir sollten dort. Gott sagt, nein, das ist nicht für dich. Vielleicht werden andere das machen. Aber Paulus, du hast eine andere Aufgabe. Wir werden sehen, eine wichtige Aufgabe, die uns persönlich betrifft. Aber nimm den nächsten Schritt im Glauben. Der Herr wird klar leiten. Das Problem, die wir oft haben, wenn wir ja, solche Verse hören, vertrauen auf den Herrn oder wenn wir in unserer Situation sind, wo wir auf den Herrn vertrauen müssen, wir wollen auf unseren Verstand vertrauen. Unser Stolz steht im Weg. Wir wollen selber, dass es das Problem lösen. Und das ist, wo Gott sagt, nein, es wird nie funktionieren. Jesaja 5 sagt er zu Israel, wehe denen, die in ihren Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Dass wir sagen, ja, ich weiß den Weg. Wir haben sein Wort, aber wenn Gott klar sagt, nein, dass wir lernen zu demütigen und sagen, no, dann gehen wir den Weg, den er meinte. Aber Gott bleibt treu und er führt. Aber wir sehen, Gott führt auch durch Hindernisse. Viertens, Gott führt auch durch Offenbarung. Gott führt auch durch Offenbarung. Das heißt, Gott hat Nein gesagt, aber irgendwann war es dran, auch wo sie hingehen sollte. Und das ist dann Vers 9. Es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Hier ist eine klare Offenbarung Gottes, eine Erscheinung. Ob es ein Traum war, ist nicht 100% gesagt. Das ist das gleiche Wort wie Saulus aus Hananias. Gott sagt, Saulus, als er auf Damaskus den Weg begegnete, Hananias hatte ein Gesicht gesehen. Saulus hat ein Gesicht gesehen. Und zwar, es war Hananias, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen werde. Gott sagt es Hananias und sagt, hey, der Saulus, dieser böse Mensch, er hat eine Erscheinung bekommen. Und zwar von dir, dass du ihn besuchst. Nur, dass du Bescheid weißt. Geh auf ihn zu und du sollst die Hände auf ihn auflegen. Das war eine Erscheinung. Okay? Das, ganz ehrlich, in all den Jahren ist das mir ganz, habe ich das ganz übersehen, dass er das gesehen hat, ein Bild von Hananias. Aber das hat Gott Hananias gesagt. Das war eine Erscheinung. War das ein Traum? Wissen wir nicht. Aber es war eine direkte Offenbarung von Gott. So ist die Frage, wird Gott auch heute durch Erscheinungen, durch Träume? Doch ist die Frage, wirkt er in deinem Leben durch Träume? Da sind wir vorsichtig. Ich finde interessant, ich habe eine Bibelstunde über das Thema Träume gemacht und was mir eingefallen ist ich habe nur das Wort Traum und Träume in der Bibel in der Suchmaschine und das Schauen. Und das erste Mal, dass Gott mit jemand durch einen Traum geredet hat, war mit einem Ungläubiger. Das war der König Abimelech. Okay. Er Sarah, Abrahams Frau, genommen hat und Gott es in einem Traum erschien und sagt, wenn du sie anrührst, du bist tot. Okay. Das war die Frau der Verheißung. Okay. Und das war ein Traum. Er hat auch mit Pharao in Träume. Er hat auch mit Nebukadnezar in Träume. Hat er auch mit Gläubigen ab und zu. Okay? Also ist es nicht, dass es nur um Gläubigen. Aber es ist interessant, wie oft er zu Menschen sich erschienen hat, die gar keinen Bezug zu Gott hatten. Und für Menschen wie Josef, der sicher kein Bibel in der Hand hatte, Jakob auch, die unterwegs war und seinen Kopf einen Stein aus Kisten genommen hat. Solche Erscheinungen waren direkte Offenbarungen, wo Menschen, die meisten, nicht immer, aber die meisten, die sehr wenig, wenn überhaupt, Bezug zu Gottes Offenbarung, die Bibel hatten. Kann Gott durch Träume uns immer noch ansprechen? Ja, kann er, ist alles ihm offen. Aber Gott sei Dank hat er uns was viel Besseres gegeben. Weil wenn er ständig durch Träume wirkt, würde ich sagen, was für Entscheidungen, wie ich treffen würde durch meine Träume, wollt ihr nicht wissen. Okay? Meine Träume sind nicht zu vertrauen. Ich kann nicht von deinem reden, okay? Aber was wir wissen, ist, dass Gott uns eine klare Offenbarung schon gegeben hat. Und wie oft denken wir, ja, es wäre schön, wenn Gott durch Träume wirkt. Ich sehe es eher so, es ist auch so, ich meine, von meiner Frau einen Zettel finde auf dem Tisch und ich weiß nicht, warum sie das geschrieben hat oder für wen es geschrieben wurde, aber ich finde es auf dem Tisch und ich nehme diese Offenbarung, diese Notiz und sage, okay, das hat meine Frau mir gesagt. Aber meine Frau sitzt im anderen Zimmer nebenbei und will mit mir reden. Aber sagt, naja, ich habe einen Zettel von ihr. Das will ich lieber haben. Obwohl ich nicht weiß, ob das stimmt oder nicht. So ist es. Gott hat zu dir gesprochen. Kann er durch Träume wirken? Ja. Das macht er mit zum Beispiel Muslimen, die gar keinen Bezug zu Gott haben, gar keine Beziehung zu Gottes Wort haben. Aber liebe Geschwister, wir haben eine stärkere, klarere Offenbarung, umso fester. Und wenn wir nicht auf seinem Wort achten, dann sollen wir sehr vorsichtig mit unseren Träumen. Weil das ist unklar, ungewiss. Aber Gott hat Paulus so angesprochen für diese wichtige Entscheidung. Hat er Bezug auf Gottes Wort? Klar. Kannte er Gottes Wort? Klar. Aber er bräuchte für diese klare Entscheidung eine Ermutigung, den nächsten Schritt zu nehmen. Wir wissen nicht, warum. Er stand da am Troas. Ist ein großes ägäisches Meer, der vor ihm liegt. Vielleicht hat er gar keinen Blick für Mazedonien gehabt. Wissen nicht. Für Europa. Er hat ein Herz vielleicht für Kleinasien. Er dachte, hey, wenn du Landkarte anschaust, Kleinasien, lass uns ganz Kleinasien schaffen und dann schauen wir weiter. Und Gott sagt, nein, du sollst weiter westlich ziehen. Du sollst weiter nach Europa. Das heißt, für diese wichtige Entscheidung hat Gott dann strategisch gesagt, du brauchst jetzt ein klares Wort. Und zwar eine Vision von jemand, der nach Jesus suchte. Hier ist, glaube ich, auch eine Belegstelle für die Frage, die oft auf mich zukommt. Ja, was ist mit Menschen, die gar keine Möglichkeit haben, das Evangelium zu hören? Die Antwort ist, jeder, der Jesus nicht annimmt, das Evangelium nicht hört und annimmt, wird das ewige Verdammnis erleben müssen. Die Frage ist aber, ja, aber sie hatten keine Möglichkeit. Okay? Ich verstehe die Frage, es ist eine schwere Frage, eine berechtigte Frage. Aber Römer 1 sagt klar, Paulus sagt klar, dass jeder Mensch hat Offenbarung von Gott bekommen. Und zwar durch die Schöpfung, dass seine Mächte, seine Kraft und dass er ewig ist, dass irgendwo da ein Wesen gibt, der so groß ist. Und wenn so einen auf das merkt und auf die Suche kommt, wird Gott ihm auch die Botschaft zukommen lassen. Hier ist ein Beispiel. Diese Mazedonier. Gar kein Bezug zu Gott, zum Evangelium. Und er sagte, komm, hilf uns. Und so hat Paulus auch in Römer 10 klar gesagt, eine Stelle. Er sagt, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Das heißt, nur in Jesus ist es wirklich. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle, das Reich für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Herrn, Namen des Herrn anrufen wird, wird rettet werden. Nur dadurch, dass sie den Herrn anrufen. Weiter, hier ist unsere wichtige Stelle. Wie werden sie nun den anrufen, an dem sie nicht geglaubt haben? Du kannst, wenn du nicht glaubst, kannst du ihm nicht anrufen. Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wenn sie nicht von Jesus gehört haben, können sie auch nicht glauben. Und wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Was ist die Antwort? Wie werden sie hören ohne einen Prediger? Was meint ihr? Das ist eine Frage von Gott. Wie werden sie hören ohne einen Prediger? Werden sie hören von Jesus? Was meint ihr? Entweder seid ihr alle eingeschlafen.
Die werden anderes hören.
Ja, aber nicht die Botschaft von Jesus.
Denken genau. Wir doch an die verfolgten Christen. Wir haben doch Begegnung mit Jesus.
Mhm. Verfolgten Christen, ja.
Ganz eindeutig.
Ja, und zwar, dass sie ein Predigt gehört haben. Ohne einen Prediger werden sie nicht zum Glauben kommen. Das ist der Punkt von Paulus. Deswegen war es wichtig für Paulus diese Erscheinung zu bekommen. komm rüber und hilf uns. Ohne diesen Prediger Paulus werden diese Mazedonischen nicht zum Glauben kommen. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, Gott hat die Jünger, Menschen, Sünder, wir sind Sünder, die Aufgabe gegeben, Zeugnis von ihm zu geben. Die Engel werden in dieser Heilszeit, in der Gemeindezeitalter, nicht Zeugnis geben. Das liegt auf uns. Das ist unsere Aufgabe. Übrigens, Engel werden doch die Botschaft vielleicht bringen in der Tutsa-Zeit, aber in der Gemeindezeitalter liegt es auf uns. Und Paulus hat das ernst genommen. Komm rüber und hilf uns. So war eine offene Tür zu ihm. Und scheinbar hat er nicht allein das nur geschlossen, sondern mit seinem Team haben sie geschlossen, rüber zu gehen. Suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen hat, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Übrigens merken wir hier das erste Mal, dass der Erzähler von dem Missionsteam spricht in erster Person. Der Autor ist Lukas. Er schreibt hier, wir schlossen, zusammen hinzugehen. Wir nehmen das als Hinweis, Lukas ist ab diesem Zeitpunkt mit dabei, der Arzt. Vielleicht war Paulus gekränkt und bräuchte einen Arzt jetzt. Wir wissen nicht, hat Krankheit. Aber jetzt ist er mit dabei und sie werden das Evangelium nach Europa bringen. Liebe Geschwister, wie wäre das gewesen, wenn Paulus nicht das ernst genommen hätte? Bei mir, ja, habe ich Scheinung bekommen, aber es ist zu weit. Über das Ägäische Meer, bin nie dort gewesen. Ich kenne die Sprache nicht. Das wird zu schwer. Ich weiß nicht, was uns begegnet. Das schaffe ich nicht. Menschlich gesehen wäre Europa christianisiert geworden. Ohne einen Prediger wird nicht. Paulus hat Gottes Führung klar angenommen und in Gehorsam ist er gegangen. Gott führt. Er führt durch Versagen, durch Konflikte. Er führt durch neue Mitarbeiter. Er führt durch Hindernisse und er führt durch offene Türen, durch seine Offenbarung. Kurze Anwendung, Gottes Wille, Gottes Führung ist für jedes seiner gehorsamen Kinder klar und eindeutig. Wenn wir bereit sind, das Wort Gehorsam ist wichtig, wenn wir bereit sind zu gehorchen, ist seinem Willen nicht irgendwie ein Rätsel, sondern es wird klar. Einer hat gesagt, Gottes Wille ist nicht schwer zu finden, es ist unmöglich zu verpassen, wenn man bereit ist, nach seinem Willen zu suchen, zu finden, zur rechten Zeit. Gottes Wille, die Offenbarung Gottes Wille, erfolgt auf verschiedene Weise. Gottes Wille wird zu seiner Zeit geoffenbart, aber spätestens rechtzeitig. Spätestens rechtzeitig. Aber manchmal ist es länger, als wir wollten, oder? Und viertens, Gottes Wille zu folgen, hat große Auswirkungen. Denk, was geschehen ist durch Paulus seine Entscheidung. Und denk, was geschehen könnte durch deine Entscheidung, zu gehorchen, dem Herrn zu folgen, Zeugnis abzulegen und Menschen von Jesus zu erzählen. Einfach sagen, ja, ich möchte treu sein. Gib mir Bereitschaft zu folgen. Und wenn du merkst, ja, es hakt bei dir, bete darüber. Bete oft, Herr, lass meine Liebe für Menschen wachsen. Dass ich meine Liebe für dich und dass ich gern dann treu Zeugnis gebe und nach seinem Willen mache. Gottes Wille. Gott ist so gut, dass er nicht uns in den Stich lässt und uns führt und leitet. Wie schaut es bei dir aus? Lebst du nach seinem Willen? Bist du in seinem Willen? Wenn du nicht sicher bist, dann bring das zum Herrn. Gott möchte, dass du in seinem Willen lebst. Nicht nach deinem Willen, nicht nach deinen Gefühlen, sondern nach deinem Willen. Und es fängt an, deinem Wort zu folgen. Tu, was er gesagt hat. Sei gehorsam. Und er wird leiten und jeden Schritt zeigen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du unserem Bruder Paulus so klar geführt und geleitet hast. Du bist treu, auch wenn wir untreu sind. Du bist gnädig, wenn wir versagen. Und du führst und leitest jeden Schritt. Ich bete, Herr, dass wir als Gemeinde deine Führung, deine Leitung klar sehen und ernst nehmen und wahrnehmen. Dass wir bereit sind, dir zu folgen, auch in kleine Dinge, nicht die große Sache nur, Herr, eher die kleine Sachen und wissen können, ich bin in deinem